ARD Sounds.
In meinem Umfeld gibt es eigentlich niemanden, der sich nicht in irgendeiner Form mit seinen Gefühlen beschäftigt. Auf Social Media stolpert man ständig über Mental Health Tipps, Self-Care-Routinen oder Ratschläge, wie man besser mit Krisen umgehen kann. Wir alle haben gelernt oder lernen gerade, dass es wichtig ist, zu spüren, was in uns vorgeht. Aber natürlich gibt es auch heute noch Menschen, für die Gefühle eher etwas sind, das man beiseite schiebt und lieber nicht zu ernst nimmt. Oliver war lange einer von ihnen. Als Soldat musste er funktionieren. Im Einsatz ist kein Platz für Zweifel und ein "Ich spür mal in mich hinein". Aber ausgerechnet zurück in Deutschland, als alles wieder sicher ist, bricht plötzlich sein ganzes System zusammen. Nichts geht mehr, nicht mal einkaufen. Manchmal fragt sich Oliver, was wohl aus ihm geworden wäre, wenn es da diesen einen Menschen nicht gegeben hätte.
Sie war mein Rettungsanker. Ich sehe da die Gefahr, dass das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ich glaube, sie ist ein Gewicht, was mich tatsächlich in der Spur gehalten hat.
Ich bin Natalia Juselewitsch und ihr hört Mein Mensch – Begegnungen, die das Leben verändern. Heute Oliver und die unsichtbaren Wunden. Zur Bundeswehr zu gehen war eigentlich nicht seine große Vision, erzählt Oliver. Kurz vor dem Schulabschluss 1998 steht er vor der Wahl. Zivildienst oder Wehrdienst? Zivi dauert 3 Monate länger, also entscheidet er sich ganz pragmatisch für den Wehrdienst. Und es gibt noch etwas anderes, etwas viel Persönlicheres. Oliver will raus in die Welt. Schon als Kind liebt er ganz besonders die Berge. Die Höhe und Weite machen ihm irgendwie den Kopf frei. Und bei der Bundeswehr gibt es die Gebirgstruppe. Da möchte er hin. Und gibt das bei der Musterung als sogenannten Verwendungswunsch an.
Irgendwann kam der Einberufungsbescheid und da stand dann die Postleitzahl 87629 Füssen im Allgäu drin. Da war mir klar, es wird bergig.
An seinen ersten Tag erinnert er sich noch ganz genau. Nachdem die Rekruten, also die Anfänger, ihre Kleidung bekommen haben, sitzen alle im dunkelblauen Sportanzug im Unterrichtsraum und warten auf den Batteriechef. Der betritt mit schweren Schritten den Raum und stellt sich vor.
Mein Name ist Hauptmann Meier Müller-Schulz und ich bin stolz darauf, ein deutscher Soldat zu sein. Und dann war Totenstille.
Bis zu diesem Moment ist Oliver nationales Pathos ziemlich fremd. Stolz sein, ein deutscher Soldat zu sein? Wer sagt denn sowas?
Und da habe ich in dem Moment, wo ich diesen Satz gehört habe, habe ich erst mal gedacht, wow, wo bin ich jetzt hier gelandet?
Klar, wäre mir auch so gegangen. Zu der Zeit waren Deutschlandfahren und Nationalstolz ja noch absolute No-Gos. Und natürlich fragt sich auch Oliver, darf man auf eine deutsche Uniform stolz sein, wenn man die Abgründe der deutschen Geschichte kennt? Kann man den Nationalsozialismus einfach ignorieren und die Bundeswehr neu denken? Aber irgendwie fasziniert ihn die Klarheit von diesem Mann. Er hat einfach Charisma.
Dumm konnte dieser Mensch nicht gewesen sein, der hat Pädagogik studiert. Es ist so, Befehl und Gehorsam ist auch eine Art von Pädagogik, die im Militärleben unfassbar praktikabel und zweckmäßig ist. Weil ich kann nicht erst viel diskutieren. Es müssen Entscheidungen schnell getroffen werden. So ein Mensch war eben dieser Batteriechef.
Und dann, am nächsten Tag geht's los. Der Tag beginnt im Gleichschritt mit Antreten und Befehlsausgabe. Geht über in endlose Geländeübungen, Schießtraining, Unterricht über Dienstgrade und Soldatenrecht, Arzttermine, Impfkontrollen und beinahe jeden Tag Sport. Die Bundeswehr ist zu der Zeit noch eine reine Männerwelt. Alles ist viel rauer, direkter und lauter, als Oliver es bis jetzt kannte.
Es ist schon ein sehr derber Ton, der nicht selten auch unter der Gürtellinie ist. Man wird auch an die ein oder andere Leistungsgrenze gebracht. Dann gibt es schon mal Blasen beim Marschieren und man läuft sich einen Wolf und man ist einfach mal erschöpft und also wirklich körperlich erschöpft. Das sind halt Zustände, die viele vielleicht auch nicht kennen.
Aber über seine Grenzen zu gehen, ist Teil der Ausbildung. Und die Ausbilder wissen es gut einzusetzen, dass keiner der sein will, der als Erster aufgibt. Ganz am Anfang empfindet Oliver den Ton und das ständige Antreiben als befremdlich. Aber irgendwann wird die Härte zur Normalität.
Dann ist man sehr schnell in einer Blase drin. Das glaubt man einem eigentlich nur, wenn man selber drin war.
Bislang ist sein Plan 10 Monate Wehrdienst insgesamt, dann zurück ins normale Leben. Aber dann kommt der Tag, der alles verändert. Oliver ist gerade von einem Lehrgang zurück. Er hat den LKW-Führerschein gemacht, um bei der Bundeswehr alle großen Fahrzeuge fahren zu können und sitzt jetzt gut gelaunt mit 6 Kameraden auf der Stube. Das ist der Raum, in dem 6 bis 10 Soldaten zusammenwohnen. Sie reißen ein paar Witze und dann erzählt sein Stubenkamerad Christian die Neuigkeit. Der Batteriechef hat vor ein paar Tagen gefragt, wer freiwillig in den Auslandseinsatz gehen will. Nach Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina. Oliver guckt in die Gesichter seiner Kameraden.
Ich habe gesagt, okay, geht jemand? Und ja, wir. Wurden ein paar Namen genannt. Das waren aus unserer Batterie 3 Stück zu dem Zeitpunkt. Und ich habe gesagt, okay, dann bin ich der 4. Ich gehe morgen zum Chef und ich gehe mit.
Um am Einsatz teilnehmen zu können, reicht der ursprünglich geplante Wehrdienst nicht aus. Oliver trifft eine Entscheidung. Er verlängert auf insgesamt 19 Monate. Kein Zeitsoldat, kein Berufssoldat, aber bereit zu bleiben. Während die meisten seiner Kameraden regulär weitermachen, werden Oliver und die 3 anderen gezielt für die Auslandsmission geschult. Ausbildung an der Pistole P8 und am Gewehr G36. Schießtraining unter Einsatzbedingungen. Sie lernen, Ruhe zu bewahren bei kritischen Checkpoint-Situationen. Dazu kommt Landeskunde für verschiedene Auslandseinsätze und klare Regeln für den Waffengebrauch, die sogenannten Rules of Engagement. Bevor es endgültig losgeht, besucht Oliver ein letztes Mal seine Eltern. Nach dem Wochenende fahren sie ihn zum Bahnhof. Ein Abschied ohne viele Worte, aber alle spüren, dass jetzt etwas beginnt, das niemand vorhersehen kann.
In dem Moment habe ich das eigentlich realisiert, dass ich jetzt nicht nur nach Füssen fahre, sondern ich fahre jetzt über Füssen in den Einsatz. Ich bin 20 zu dem Zeitpunkt und ich glaube, 1 oder 2 Tage später geht's los. Ich habe nur noch einen Rucksack und dann ist am nächsten Morgen der Bus vor der Tür und der sammelt uns 4 plus, ich glaube, 2 oder 3 aus der Nachbarbatterie ein und fährt uns nach Bad Reichenhall. Man bekommt ein Bett, ein Feldbett, in einem Raum 10, 12 Leute und fühlt sich an wie so ein bisschen wie ein Film.
Am nächsten Morgen bringt sie eine Transall-Maschine zum Einsatz. Das ist so ein fettes Transportflugzeug in den typischen braun-grünen Tarnfarben. Also nichts mit gemütlichen Polstern, Tomatensaft oder Klapptischchen. Der Innenraum ist ein großer metallischer Zylinder, die Wände nacktes Metall. Es ist eng. Die Soldaten sitzen sich gegenüber an den Seitenwänden und müssen sich einigen, wie sie ihre Beine sortieren, damit alle Platz finden. Reden geht gar nicht. Die Motoren machen einen ohrenbetäubenden Lärm. Das Dröhnen kommt sogar durch den Gehörschutz, den alle tragen. Oliver starrt auf den Boden und ihm wird klar, bald wird er an einem Ort sein, an dem nichts mehr so ist, wie er es kennt.
Tuzla, Nordbosnien, Rampe geht runter von dem Flugzeug. Es ist warm, sehr, sehr warm. Wir steigen mit dem Gepäck auf dem Rücken aus dem hinteren Teil des Flugzeuges aus über die Rampe. Und es schlägt einem eigentlich diese Hitze ins Gesicht, wo ich sagen musste, die kannte ich aus diesem Landstrich, aus früheren Urlauben mit meinen Eltern im Wohnwagen.
Aber anders als in seinen Jugoslawien-Urlauben geht es diesmal mit dem Bus weiter. Der bringt Oliver und seine Kameraden schon am nächsten Tag von Tuzla quer durch Bosnien nach Sarajevo.
Da kriegt man schon die ersten Eindrücke, wenn man durch Ortschaften fährt. Man sieht also zerbombte Dörfer, niedergebrannte Häuser, viel Menschen, die winken, Menschen oder Kinder, die auf einmal mit Steinen anfangen, nach dem Bus oder nach dem Konvoi zu werfen. Und dann fängt man schon an, so ein bisschen sich zu überlegen, wo bin ich denn jetzt eigentlich hier?
Das Feldlager nördlich von Sarajevo wirkt auf den ersten Blick wie ein provisorisches Containerdorf. Olivgrüne Stahlboxen, dazwischen alte beschädigte Gebäude aus Zeiten der jugoslawischen Volksarmee. Aber was Oliver bis heute im Ohr hat, das sind die Geräusche an diesem Ort.
ganz markante Geräusche von bestimmten Lkw-Typen, die man kennt. Die militärische G-Klasse, die Bundeswehr nennt dieses Fahrzeug Wolf, hat auch einen sehr markanten Motorenklang. Das hört man viel. Man hört zum Teil Gleichschritt, wenn größere Gruppen in Formation laufen. Also das gab es bei den Deutschen eigentlich nicht. Aber bei uns im Lager sind auch französische Fremdenlegionäre. Und die hört man, weil die in der Regel, wenn sie marschieren, auch fast immer singen.
Jetzt keine Popsongs oder Volksmusik, sondern französische Marschlieder. Zu den Geräuschen kommt etwas, das Oliver bis heute fast noch stärker trifft. Der Geruch dieses Ortes. Wenn er davon erzählt, ist es fast, als wäre er körperlich wieder dort. Mitten in diesem Feldlager bei Sarajevo.
Staubig. Oft nach verbranntem Plastik. Sehr trockene, heiße Luft. Neben dem Haupteinfahrtstor war links die Truppenküche, also Küchendüfte vom Backen, Kochen, Braten.
Der Krieg in Bosnien ist zu diesem Zeitpunkt vorbei. Aus dem Kriegsgebiet ist jetzt ein Krisengebiet geworden. Für diejenigen unter euch, für die der Bosnienkrieg zu lange her ist, hier noch ein paar Erinnerungen zur Einordnung. Der Bosnienkrieg ging von 1992 bis 1995 und gilt als der brutalste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gab systematische Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung, darunter den Völkermord von Srebrenica. Erst eine Mischung aus militärischem Druck, unter anderem durch NATO-Luftangriffe und intensiven diplomatischen Verhandlungen, brachte den Krieg zu einem Ende und führte schließlich zum Friedensabkommen von Dayton. In diesem fragilen Frieden ist also Oliver im Einsatz. Er ist Obergefreiter und gehört als Kraftfahrer zur sogenannten Schwerlastgruppe. Mit dem Unimog oder dem Schwerlaster versorgt er die deutschen Truppen, bringt Material und Ausrüstung von A nach B und birgt im Notfall alles, was liegen bleibt, zum Beispiel nach Unfällen.
Das ist für mich Fluch und Segen. Fluch deswegen, weil ich viel Schlimmes gesehen habe, einfach nur auf den Fahrten, links und rechts neben der Straße. Segen aufgrund dessen, ich hatte nie einen Lagerkoller. Es gibt Kameraden, die gar nicht rauskommen aus dem Lager, die nur ihre Unterkunft, das Verpflegungsgebäude kennen und ihr Dienstzimmer ansonsten nichts sehen. Da gibt es eben diesen militärischen Begriff Lagerkoller. Das sind starke Stimmungsschwankungen und das hatte ich tatsächlich nicht. Ich bin immer dankbar, wenn ich rausfahren darf, egal unter welchen Bedingungen.
Bosnien ist sein erster Einsatz und dauert ein halbes Jahr. Später geht es in den Kosovo, mehrmals und jeweils für mehrere Monate.
Ich habe mal durchgerechnet, also ich komme in dem Moment auf 600 plus Tage, die ich im Einsatz war. Also wenn man das dann knappe 2 Jahre addiert in Krisengebieten.
Oliver war zwar nie in einem direkten Kriegseinsatz, aber harmlos war die Umgebung trotzdem nicht. In den 90er Jahren wurden alleine im Bosnienkrieg mehr als 1 Million Landminen verlegt. Bis heute zählt Bosnien zu den Ländern Europas, die am stärksten mit Minen verseucht sind.
Diese Minengefahr, die ist permanent präsent. Es fängt damit an, dass durchaus auf Wiesen Schafe weiden und die eine Mine auslösen. Das ist kein schöner Anblick. Man fährt auf Hauptstraßen durch die Landschaft, wo ganz klar ist, auch klar gekennzeichnet mit Warnschildern, dort liegen Minen drin. Auf bergigen Straßen und Bosnien und auch später der Kosovo, das sind beides Länder, die sehr bergig sind. Starker Niederschlag schwemmt Minen zum Teil auf die Straße.
Ständiges Abwägen. Gefahr oder harmlos? Stein oder Sprengsatz? Diese Fragen begleiten Oliver und seine Kameraden durch den Alltag. Sie sehen etwas, prüfen kurz, machen weiter. Und während draußen jeder Meter zur Unsicherheit werden kann, entsteht auch innerlich etwas. Bilder, die bleiben, beklemmt und schwer.
Man sieht jeden Tag, wenn man unterwegs ist, zerstörte Gebäude, zerstörte Dörfer, zerstörte Landschaft. Man fährt vielleicht Patrouille, man bekommt den Auftrag, ich bin jetzt gedanklich kurz im Kosovo, in ein Dorf zu fahren, was komplett zerstört ist, wo aber noch zu dem Zeitpunkt zwei Menschen leben, die sich weigern, dort wegzugehen, weil es ihre Heimat ist. Und dort steht nichts mehr. Kein Wasser kommt mehr aus dem Wasserhahn. Es ist einfach alles zerstört. Und wenn man sich das einige Monate anguckt, also in meinem Fall kann ich sagen, es macht was mit einem.
Was Oliver dort erlebt, nimmt er mit nach Hause. Familie und Freunde fragen zwar nach, wie es gewesen ist, aber sobald er erzählt, wie es wirklich war, von zerstörten Orten, Begegnungen im Einsatz oder Situationen, die ihn geprägt haben, ist das Interesse schnell wieder weg.
Und das kann ich auch verstehen, weil man das ja unter Umständen nicht nachvollziehen kann. Das führt aber zu dem Verhalten, dass ich eigentlich über diese Erinnerungen, über diese Gedanken, Gefühle, die Bundeswehrzeit eigentlich dann nur im Schwerpunkt mit meinen Kameraden spreche, mit denen ich im Einsatz war. Und da weiß ich ganz genau, wenn ich das 17. Mal die Geschichte von damals, weißt du noch, an der Kreuzung, hahaha, erzähle, dann ist alles cool. Das kann ich dem auch noch 20 Mal erzählen. Der hört sich das immer noch an. Genau umgekehrt ist es auch so. Leute, die es nicht erlebt haben, die würden dann irgendwann sagen, sag mal, was ist denn los mit dir? Warum willst du mir das jetzt schon wieder erzählen?
Das, was Oliver beschreibt, kennen sicherlich manche von euch aus ähnlichen Kontexten. Wenn jemand einen Todesfall oder eine schlimme Krankheit erlebt. Viele Menschen wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen, werden befangen oder sagen oder fragen dann aus Unsicherheit lieber gar nichts mehr. 2010 fährt Oliver ein letztes Mal in den Kosovo. 2,5 Monate und aus seiner Sicht als inzwischen erfahrener Einsatzsoldat. Doch während er glaubt, dort und zu Hause alles im Griff zu haben, sehen Freunde in Deutschland längst etwas anderes.
Ich trete auf keine grüne Rasenfläche mehr zu dem Zeitpunkt. Ich reagiere das ein oder andere Mal schon heftig auf laute Knallgeräusche, also ein Türenknallen hinter mir, irgendwas Spontanes, was ich nicht sehen konnte. Ganz feine Nuancen sind das, die sehe ich nicht zu dem Zeitpunkt.
Und das bleibt auch so, als der Auslandseinsatz vorbei ist. Noch während er offiziell Soldat ist, macht er eine Fahrlehrerausbildung. 2010, nach seinem letzten Einsatz, scheidet er dann endgültig aus der Bundeswehr aus. Dass da noch immer diese merkwürdige Alarmbereitschaft ist, ausgelöst durch harmlose Geräusche oder Gerüche, ignoriert er. Lieber kümmert er sich um andere, die auch im Einsatz waren.
Ich bin im Ehrenamt im Bund Deutscher Einsatzveteranen tätig seit mehreren Jahren und betreue dort einsatzgeschädigte Soldaten. Und dort sehe ich so ein bisschen die Schnittstelle. Dort sehe ich Akteneinsichten, dort sehe ich Geschichten, dort erzählt man mir Dinge, dass in bestimmten Örtlichkeiten, die ich auch durch Zufall dann auch kenne, bestimmte Dinge passiert sind. Und ich glaube, das war der Auslöser, der dann nach 23 Jahren mich an den Punkt gebracht hat, wo ich selber realisiert habe, da ist was in mir, da stimmt irgendwas nicht mit mir.
Dennoch bleibt es lange Zeit nur ein diffuses Unbehagen. Bilder, Spannungszustände, Erinnerungen, die kommen und wieder gehen. Aber dann kippt etwas. Aus gelegentlichen Gedanken werden tägliche. Und irgendwann begleiten sie ihn bis in den Schlaf. Ein schleichender Prozess. Bis zu diesem einen Tag. Der 26. November 2022. Ein ganz normaler Samstag.
Ich weiß, dass ich für meine Mutter ein neues Telefon besorgen soll.
Er fährt also in ein großes Elektronikkaufhaus in die nächste Stadt. Ein typischer Samstag. Der Parkplatz ist voller Autos, das Kaufhaus voller Menschen. Oliver geht durch die Regalreihen, sieht in hellem Neonlicht die Masse an Waren. Der Laden ist überhitzt und stickig.
Ich weiß nur, dass ich auf der Suche nach dem Telefon dann an einem der Regale zum Stehen komme. Viele, viele Geräusche, viel Unruhe, viel Rempeleien, weil es einfach sehr voll war. Letztlich auch viele Sprachen, die ich nicht einordnen konnte, die ich nicht verstanden habe.
Sein Atem geht schneller. Das nimmt er sogar wahr und versucht, sich selbst zu beruhigen. Klappt aber nicht. Ihm ist heiß. Er reißt seinen Mantel auf. Kalter Schweiß steht ihm auf der Stirn. Sein Herz rast.
Ich merke, dass ich eigentlich den Raum verlassen möchte. Ich merke, dass ich mich aber irgendwie nur noch sehr schlecht bewegen kann.
Ein Mitarbeiter fragt nach, ob alles in Ordnung ist. Oliver winkt reflexartig ab. Das geht niemanden etwas an. Bislang hat er ja alles im Leben alleine geschafft. Er zwingt sich, den Einkauf zu Ende zu bringen. Geht mit dem Telefon zur Kasse. Zahlt. Das alles bekommt er nur verschwommen, wie durch einen Schleier mit.
wo es wieder klar einsetzt, ist, dass ich auf dem Parkplatz im Auto sitze und mir die Tränen gelaufen sind und ich dort aber vom Parkplatz meine Mutter anrufe und sage, also Telefon habe ich und sie, du, ist alles mit dir okay? Und dann habe ich gesagt, ja, es ist alles okay. Ja, du hörst dich so komisch an. Dann habe ich gesagt, ja, ich melde mich dann morgen. Und sie sagte, irgendwas ist doch mit dir. Also wie halt Mütter so sind mit so einem siebten Sinn.
Morgen ist alles wieder gut. Davon ist Oliver überzeugt. Warum drüber reden? Einfach entspannen. Er fährt nach Hause, setzt sich aufs Sofa, macht Musik an und öffnet eine Flasche seines Lieblingswhiskys. Er trinkt die ganze Flasche.
Ende vom Lied ist, dass ich am Sonntag mit einem mördermäßigen Schädel zu Hause aufwache und für mich da aber auch die Welt okay ist. Weil okay, war netter Abend, laut Musik gehört, einen über den Durst getrunken, okay. Dann kommt der Montag.
Und am Montag soll Oliver nach Recklinghausen fahren, um eine Fortbildung zu geben. Oliver ist inzwischen Fahrlehrer und bildet auch Fahrlehrer aus. Und dann auf der A2 bei Gütersloh kommt im Radio ein Lied. Mambo Number 5.
Ich höre das, mir sind während der Fahrt die Tränen angefangen zu laufen. Ich habe gezittert, ich habe das Parkplatzschild gesehen, Blinker rechts, rausgefahren, angehalten, Motor aus, Ende.
Die meisten von euch erinnern sich sicher noch. Der Song war 1999 monatelang auf Platz 1 der Charts. Er lief in Deutschland rauf und runter. Und Oliver hört ihn auch bei seinem Bosnien-Einsatz ständig.
Als ich das Lied höre, sehe ich mich abends in unserer Betreuungseinrichtung in Sarajevo. Mit einer Dose Orangensaft, mit Waffe auf dem Rücken sitzen.
Gegenwart und Vergangenheit verschwimmen. Alles in ihm ist in Anspannung, im Alarmzustand. Wie damals, als er im Feldlager in ständiger Bereitschaft war. Oliver nimmt die verschwitzten Hände vom Lenkrad. Wieder rast sein Herz. Wieder schnappt er nach Luft.
Dann greife ich zum Telefon.
Denn in diesem Moment ist ihm klar, ich schaffe das alleine nicht. Ich brauche Hilfe. Aber Hilfe zu brauchen, ist für Oliver unendlich schwierig. Er schämt sich richtig dafür. So soll ihn niemand erleben. Der einzige Mensch, der ihm jetzt einfällt, ist seine Arbeitskollegin von der Fahrschule, Claudia.
Seine Stimme ist sehr zittrig.
Und ich erzähle ihr, ich stehe in Gütersloh am Parkplatz.
Ich habe hier gerade so eine Art Zusammenbruch oder ich kann nicht weiterfahren irgendwie.
Ich bin mir ziemlich sicher, ich sage, ich kann nicht mehr.
Soll ich kommen? Nee.
Pflichtbewusst, wie ich bin. Ich muss nach Recklinghausen, ich muss eine Fortbildung geben.
Claudia betont nochmal, dass es wirklich besser wäre, wenn sie ihn abholt und er die Fortbildung absagt. Aber sie kennt seine Disziplin und weiß, dass sie erstmal nichts machen kann. Trotzdem, ein erster Schritt ist getan. Oliver hat jetzt einen Menschen an seiner Seite, der von seinen Zuständen weiß. Jemand, der ihn nicht verurteilt oder als Schwächling empfindet.
Ruf an, jederzeit. Ja, kannst auch nachts anrufen, weißt ja. Kannst mich immer erreichen.
Und genau diese Offenheit, diese bedingungslose Zuwendung, das ist es, was Oliver schon immer an Claudia geschätzt hat. Ursprünglich war sie seine Ausbilderin zum Fahrlehrer. Einige Jahre danach vermittelt Claudia ihm eine Stelle in Bielefeld, hilft ihm nach einer schmerzhaften Trennung ganz praktisch weiter und organisiert eine Unterkunft. Aus Kollegialität wird Vertrauen, aus Vertrauen Freundschaft. Claudia hat schon länger den Verdacht, dass es Oliver nicht gut geht. Und sie hat es auch schon mal angesprochen. Aber sie ist nicht der Typ Mensch, der sich jemandem aufdrängt. Und Oliver hat bislang immer signalisiert, alles kein Problem.
Ich fahre nach Recklinghausen, gebe die Fortbildung, melde mich aber am nächsten Tag dann krank.
Abends telefoniert er wieder mit Claudia, dem einzigen Menschen, der jetzt eingeweiht ist. Und sie stellt die richtigen Fragen. Es ist ja nicht so, dass Oliver noch nie von posttraumatischer Belastungsstörung gehört hat. Schließlich betreut er ehrenamtlich einsatzgeschädigte Soldaten. Aber selbst betroffen zu sein, so aus dem Nichts und 12 Jahre nach seinem letzten Einsatz, das kommt ihm wirklich absurd vor. Aber er verspricht Claudia, am nächsten Tag zu seiner Hausärztin zu gehen. Die überweist ihn noch am selben Tag an die psychologische Ambulanz. Und schon am nächsten Tag hat er sein erstes therapeutisches Gespräch.
Und dazu gehört eben dann auch zu sagen, wo bin ich gewesen, wie lange bin ich gewesen, was habe ich dort gemacht. Viel Fragen nach der Gefühlswelt. Und dann ist eigentlich klar, dass der Verdacht einer PTBS im Raum steht. Einfach aufgrund dessen, weil ich über einen sehr, sehr langen Zeitraum viele Dinge gesehen habe, die für sich genommen vielleicht gar nicht mal so schlimm sind, aber in der Summe und in der Zeit einfach zu lange auf mich und mein Gehirn eingewirkt haben, dass ja letztlich da ein Krankheitsbild draus entstanden ist.
Die Bundeswehr hat zwar in den letzten Jahren ihr Hilfsangebot ausgebaut, aber Oliver entscheidet sich bewusst, den Weg nicht über die Bundeswehr zu gehen, sondern über seine zivile Krankenversicherung. Denn er weiß, dass es ziemlich lange dauern kann, bis eine posttraumatische Belastungsstörung von der Bundeswehr als einsatzbedingt anerkannt wird. Diagnosen werden geprüft, Gutachten eingeholt, Zusammenhänge bewertet. Aber er braucht jetzt ganz schnell Hilfe. Das ist inzwischen auch ihm klar. Er soll so schnell wie möglich in eine psychosomatische Klinik. Aber bis da ein Platz frei wird, muss er irgendwie seinen Alltag schaffen. Zum Beispiel einkaufen. Früher das Einfachste der Welt. Jetzt ist alles anders. Kaum betritt er einen Supermarkt, beginnt sein Herz zu rasen. Doch zum Glück gibt es Claudia. Von ihr lässt er sich helfen.
Claudia begleitet mich dann regelmäßig, also sie fährt mich zum Supermarkt. Sie fragt dann auch, was soll ich tun, damit du jetzt in den Supermarkt reingehst.
Was ist jetzt hier meine Aufgabe? Was soll ich tun und wo soll ich sein? Soll ich vor dir sein oder soll ich hinter dir sein?
Ich muss jemanden in meinem Rücken haben, den ich vertraue. Ich bin also durch einen Supermarkt gegangen und bin auf permanente Absicherung, obwohl das gar nicht meine militärische Verwendung ist. Also so habe ich mich militärisch in meinem Leben nur in der Grundausbildung bewegt. Aber dennoch bin ich durch den Supermarkt gegangen und habe überall Beobachtungshals gemacht, habe nach links und rechts geguckt, habe potenzielle Bedrohungen, Gefahren gesucht.
Wie so ein ganz, ganz aufmerksamer Hund im Grunde genommen. Immer in Beobachtung, wo ist jetzt gerade irgendetwas los? Wo kommt das Geräusch her? Also er hat immer versucht, Geräusche, die er nicht konkret zuordnen konnte, dann eben visuell zu ergründen. Es waren nie ruhige Einkäufe.
Hinterher erzählt Oliver Claudia, was er an welcher Stelle des Supermarkts innerlich erlebt hat. Und sie hört einfach zu. Dann kommen 2,5 Monate psychosomatische Klinik. Die Strukturen und Abläufe dort geben ihm einen ähnlichen Halt wie die Strukturen beim Militär. Er begreift, dass sein Körper die Unterscheidung zwischen damals und heute, zwischen Gefahr und harmlos verloren hat. Er lernt den Begriff Toleranzfenster kennen. Er bezeichnet den Spielraum, in dem wir uns sicher und handlungsfähig fühlen. Bei Menschen mit Traumaerfahrung ist dieses Fenster sehr klein und kleinste Reize reichen aus, um den Körper in Kampfbereitschaft oder Erstarrung zu versetzen. Gezielte Übungen helfen ihm, die Vergangenheit räumlich und zeitlich von seinem heutigen Ich und der Gegenwart zu trennen.
Ich habe gelernt, Alarmzeichen frühzeitig wahrzunehmen, also wenn ich merke, mein Körper reagiert, mein Gehirn reagiert, dann habe ich Bewältigungsstrategien in der Therapie gelernt.
Nach der Zeit in der Klinik ist Olivers Wohnung ein Rückzugsraum. Schon während der Therapie durfte er regelmäßig dort übernachten. Seine Wohnung wird zu seiner Burg. Und trotzdem ist es gut zu wissen, dass Claudia nicht weit weg wohnt, etwa 25 Kilometer. Dass da jemand ist, der erreichbar bleibt, falls seine Nerven doch wieder verrückt spielen.
Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann. Also immer, zu jeder Zeit. Ich glaube, ich bin für ihn in seinem Leben so eine Konstante. Ich will jetzt nicht sagen, eine Orientierung, das ist vielleicht gar nicht so richtig. Aber eine Konstante, ja. Ich bleibe.
Sie war da. Sie hat nicht einmal mit den Augen gerollt.
Warum sollte sie auch, denkt ihr vielleicht? Aber eine posttraumatische Belastungsstörung ist eben äußerlich nicht sichtbar und manches Verhalten deshalb auch nicht so leicht nachvollziehbar. Wenn ein Soldat angeschossen wurde und seinen Arm verloren hat, sagt Oliver, dann hat jeder Mitgefühl und Verständnis, wenn er Hilfe braucht.
Wenn ich aber sage, ich habe Dinge falsch abgespeichert, also meine Verwundung ist zwischen den Ohren, dann gibt es viele, die zerreißen sich da das Maul drüber. Dann gibt es viele, die verurteilen überschnell. Und alles das ist sie nicht.
Bei Claudia kann er das üben, was er in der Klinik begonnen hat. Dinge auszusprechen, die er früher für sich behalten hätte. In der Traumaarbeit gibt es den Satz, Name it to tame it. Benennen, um es greifbar zu machen. Schritt für Schritt lernt Oliver, Körperreaktionen und Gefühle früher wahrzunehmen und in Worte zu fassen. Und Claudia hört einfach zu. Oft ohne viel dazu zu sagen. Eins aber, das kann Claudia dann doch nicht verstehen. An Tagen, an denen es Oliver schlechter geht, treibt ihn immer wieder ein Gedanke um. Wie wäre es, sich doch nochmal bei der Bundeswehr für einen Einsatz zu melden?
Olli, du hast doch so viele Dinge erlebt und das macht ja auch deine posttraumatische Belastungsstörung aus. Da kannst du doch jetzt nicht ernsthaft sagen, dass du wieder in den Einsatz gehen würdest. Also wie krank ist denn das?
Kann ich gut nachvollziehen. Als Außenstehende siehst du, was es mit mir gemacht hat. Und die Konsequenz daraus ist, mach das bloß nicht wieder, weil es geht dir ja dadurch schlecht.
Oliver aber denkt daran, wie gut es ihm als Soldat ging.
Ich habe den absolut getakteten Tagesablauf. Ich weiß genau, was heute passiert im Normalfall, was für Aufgaben ich zu bewältigen habe. Und über alles andere, ich brauche mir da keine Gedanken über eine Steuererklärung machen. Ich brauche mir über nichts, über Einkaufen, was koche ich heute und morgen. Und ich ertappe mich oftmals, wenn ich mit Kameraden spreche. Du, wie wär's? Sollen wir nochmal? Und erschreckend häufig kommt, ich würde echt gern nochmal los.
Also das hat er schon oft gesagt, wenn das so wäre, dass die Politik in diesem Land einen Einsatz verlangen würde, für ihn als Reservist oder was auch immer, dann würde er wieder gehen.
Für Claudia ist es die verdrehte Logik des Traumas. Wenn das Innere tobt, sehnt sich Oliver ausgerechnet in die Welt zurück, an der er fast zerbrochen wäre. Aber auch wenn sie einen erneuten Einsatz absolut kontraproduktiv fände, sie ist nicht seine Therapeutin, auch nicht seine Retterin. Sie signalisiert ihm einfach, egal welchen Weg du wählst, ich bin da. Das war Mein Mensch. Heute Oliver und die unsichtbaren Wunden. Autor dieser Folge Lothar Nickels. Wenn ihr auch die anderen Folgen von Mein Mensch hören wollt, ihr findet viele weitere Folgen in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns doch super gerne weiter und abonniert unseren Kanal. Dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Ich bin Natalia Juselewitsch. Mein Mensch ist eine Produktion von SWR Kultur. In der nächsten Woche erzähle ich euch von Manuela. Sie startet ins Leben ohne Familie oder das Gefühl von Zugehörigkeit. Bis sie viele Jahre später jemanden kennenlernt, der ihr etwas ganz Besonderes schenkt. Nähe, eine Gemeinschaft und am Ende sogar eine Krone. Und nun noch ein Tipp. Der Genuss-Podcast Alles in Butter ist ein echter Wohlfühl-Podcast. Er dreht sich um Freude am Essen und Trinken und Spaß am Kochen und Backen. Alles in Butter entlockt Spitzenköchen ihre Küchengeheimnisse und im Studio verkosten, analysieren und bewerten drei Genussexperten mit Sachkenntnis und einer guten Portion Humor regionale Spezialitäten und Highlights aus aller Welt. Außerdem liefern sie raffinierte Rezepte zum Nachkochen. Alles in Butter, immer donnerstags in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben ihn euch auch in den Shownotes verlinkt.